Ja, liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Erntedankfest. Schon die Israeliten zur Zeit des Alten Testamentes feierten das Erntedankfest. Sie freuten sich über ihre Ernte, lobten Gott und dankten ihm dafür. Auch opferten sie Erntegaben, die Erstlinge, die Erstlingsfrüchte, das Erste und Beste, was geerntet wurde, das gehörte Gott. Man brachte diese Gaben in den Tempel. Dort wurden sie zum Teil auf dem Altar verbrannt, zum Teil den Priestern und Leviten gegeben, zum Teil an Arme verteilt, zum Teil auch beim fröhlichen Opfermahl verzehrt. Das finden wir alles im Buch Exodus oder dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34 und weiter. Und im dritten Buch Mose, Kapitel 26, verspricht Gott: Werdet ihr in meinen Satzungen halten und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land zu seine Früchte geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat und ihr sollt Brot zur Fülle haben und sollt sicher sein und in eurem Lande sicher wohnen dürfen. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. Das war das Versprechen Gottes, wenn wir seine Gebote halten. Wir haben keinen Tempel mehr und auch keinen Opferaltar. Wissen auch, dass solches Opfer nun ein Ende gefunden hat durch das eine Opfer Jesus Christus, unseren Herrn am Kreuz. Trotzdem können auch wir Erntedank feiern. Dabei können und sollen auch wir opfern. Freilich auf eine andere Art. Im Hebräerbrief lesen wir zum Schluss: Lasst uns nun durch ihn, Gott, allzeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Und nun sind wir an diesem Sonntag hier zusammengekommen, das Erntedankfest zu feiern. Und es ist zugleich etwas sehr Wichtiges. Jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht, weiß, wie wichtig das tägliche Brot ist. Und dazu gehört ja nicht nur das, was auf dem Feld wächst, sondern auch das, was in den Fabriken hergestellt wird. Und dazu auch noch andere wichtige Dinge, ja, wie Frieden oder Liebe mit Menschen. Für all das wollen wir heute gemeinsam Gott besonders herzlich danken und ihn loben. Ich lese das Gleichnis vom reichen Kornbauern, das finden wir in Lukas 12, ab Vers 16 bis 21. Ich lese nach Luther 17. Und er, Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast gut gehandelt, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe frohen Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Und so geht es dem, der die Schätze sammelt, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ja, nun hat sich also in unserem fülligen Erntedank ein undankbarer Mensch eingeschlichen, der reiche Kornbauer. Er hatte eine hervorragende Ernte eingefahren, so baute er größere Scheunen, um den ganzen Segen unterbringen zu können. Dann lehnte er sich zufrieden zurück und sprach bei sich selbst: Du hast einen großen Vorrat angelegt, für viele Jahre ruh dich aus, wir hörten es gerade, iss, trink und genieße das Leben. Bei ihm war eigentlich von Erntedank keine Spur. Und da trat eben Gott unvermittelt in das Leben dieses Menschen und sagte: Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern, bist du darauf vorbereitet? Sind wir darauf vorbereitet. Ja, und dann kann man sich natürlich fragen, welchen Fehler hat dieser reiche Kornmauer gemacht, da er Jesus ihn doch einen Narr nannte. War es ein Fehler, reich zu sein? Manche Menschen meinen ja, dass die Reichen immer die Bösen sind. Sieht man heute in der Finanzwelt, man will den Reichen doch ein wenig mehr Steuern abzwacken, damit die Armen auch etwas abbekommen. Ob das funktioniert? Dabei übersehen sie, dass die Heilige Schrift viele reiche Menschen als Vorbilder der Frömmigkeit vorstellt. Wir denken an Abraham, auch Hiob war sehr reich, bevor ihn das Schicksal traf, bevor der Teufel ihn versuchte. Nein, Reichtum an sich ist nichts Schlechtes. War es denn wirklich sein Fehler, dass er sich zu viel um seinen Besitz sorgte und große Scheunen baute? Da hätte ich dann doch eine Gegenfrage. Hätte er dann die halbe Ernte verderben lassen sollen? Nein. Es kann doch nicht schlecht sein, verantwortlich mit Gottes Segen Sklaven umzugehen. War er vielleicht geizig? Davon steht nichts in der Bibel. Oder war er griesgrämig und sorgenvoll? Nein. Er freute sich doch von Herzen über die Ernte. Was war denn nun also sein Fehler? Jesus sagt am Ende der Geschichte, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Da liegt also der Fehler. Der Kornbauer war nicht reich bei Gott. Er hat zwar viel überlegt und gerechnet, aber er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht, würden wir sagen. Er hat viel geplant und nachgedacht, hat gerechnet, geguckt, gezeichnet. Hätte er an Gott gedacht, dann hätte er zuallererst einmal Erntedankfest gefeiert. Danken, denken und danken, das gehört nämlich zusammen. Und wenn er bis zu Ende gedacht hätte, dann wäre er auch darauf vorbereitet gewesen, dass der, der ihm diesen großen Segen verliehen hat, ihn auch wieder annehmen kann. Der Kornbauer hat also nicht genug gedankt und auch nicht genug gedacht. Daher sagte der Herr auch zu ihm, du Narr. Das bedeutet, du Unvernünftiger. Weil er ein Narr war, war er nicht reich bei Gott. Jesus erzählte diese Geschichte als warnendes Beispiel. Wollen wir für uns eine Lehre daraus ziehen, dann müssen wir uns fragen, wie macht man denn das? Reich sein bei Gott. Und dann stellen wir fest, dass die Bibel auch positive Beispiele zu bieten hat. Beispiele von Menschen, die ebenfalls viel geerntet hatten, dabei aber noch reich waren bei Gott. Zwei von ihnen möchte ich euch jetzt vorstellen und herausgreifen. Ich denke da an Simon Petrus und Josef aus dem Alten Testament. Kommen wir zu Simon Petrus. Was hat Petrus geerntet? Oder was hatte er geerntet? Er war Fischer, also erntete er Fische. Ich denke dabei an den wunderbaren großen Fischzug, den Petrus mit seinen Kollegen auf Jesu Wort hin tat, nachdem er eine ganze Nacht lang nichts gefangen hatte. Steht Lukas 5. Sie fingen eine große Menge Fische, hieß es da. Petrus ist erschrocken über diesen großen Fischzug. Er erkennt, alle eigene Arbeit ist vergebens, wenn Gott nicht seine Hand auftut. Alles kommt von ihm, in diesem Fall sogar durch ein Wunder. Petrus ist beschämt, wie reich ihn Gott dabei beschenkt. Er weiß, dass er nichts davon verdient hat. Darum sagt er zu Jesus, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann ruft ihn Jesus weg von seinen Fischernetzen. Folge mir nach. Und Petrus geht hinter Jesus her. Mancher, der über diese Geschichte nachdachte, fragt sich natürlich, was ist aus den vielen Fischen geworden? Hat Petrus sie einfach am Strand liegen lassen und verderben lassen? Oder hat er sie noch verkauft, bevor er mit Jesus mitging? Oder hat er sie seinen Angehörigen und Kollegen überlassen? Oder hat er wenigstens noch eine Mahlzeit davon zubereitet? Wir wissen es nicht. Mit keiner Silbe werden die Fische mehr erwähnt. Ich denke auch, dass die Fische nicht mehr wichtig sind. Die Antwort liegt auf die Frage, was es heißt, reich zu sein bei Gott, wo ein Mensch seine Sündhaftigkeit erkennt, wo Jesus ihn trotzdem annimmt und ihn in die Nachfolge ruft, da werden die Fische und Erntesegen unwichtig. Der größere Reichtum ist nämlich, von Jesus angenommen zu sein. Der größere Reichtum ist es zu wissen, meine Schuld trennt mich nicht mehr von Gott. Meine Seele ist für immer gerettet und ich darf Jesus dienen. Jeder, der darüber nachdenkt, muss zugeben, unvergänglicher Reichtum ist wertvoller als vergänglicher. Und so führt das Danken für die Ernte über das Denken an Gott zu dem weit größeren Lob und Dank für die Rettung unserer Seelen. Der reiche Kornbauer hatte also nicht gedankt und auch nicht weit genug gedacht. Es war für ihn deshalb eine böse Überraschung, als sein Reichtum der schnellsten Inflation anheimfiel, die es gibt, die Inflation des Todes. Jesus erzählte dieses Gleichnis übrigens besonders einem Menschen, der mit seinem Bruder Erbstreitigkeiten hatte und Jesus zum Erbteiler machen wollte. Das ist also vor diesem Gleichnis, das wir gerade gelesen haben. Jesus zeigte ihm mit dieser Geschichte, was bedeutet schon die paar Pfifferlinge? Ich habe viel mehr zu bieten. Größeren Reichtum. Reichtum bei Gott. Ewiges Leben. Im Vater Unser, das er seinen Jüngern lehrte, geht es in 6 Bitten um das ewige Leben und nur eine Bitte um das tägliche Brot. Reich sein bei Gott heißt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, Vergängliches von Unvergänglichem. Deshalb feiern wir nur einmal im Jahr Erntedankfest, aber jeden Sonntag die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das Kreuz, das Leere, ist immer im Altarraum und der Kürbis eigentlich nur heute. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin gewiss, dass ihr auch und gerade heute diese Unterscheidung nachvollziehen könnt. Wenn wir nur hier wären, um Gott für die reiche Ernte zu danken, dann wären wir nicht besser als irgendwelche Heiden, die ihre Götzen dafür danken, dass sie sie wieder so brav gesegnet haben. Nein, unser Dank kann nur im Namen Jesu Christi geschehen und muss daher in den größeren Dank für die Erlösung übergehen. Keiner von uns aber, und ich schließe mich da selbst mit ein, natürlich ist wohl im Alltag ganz davor geschützt, dass sich der alte reiche Kornbauer in ihm meldet. Er ist auch in uns, der reiche Kornbauer. Dann zeigt sich in unserem ganzen Leben, dass uns Christus und seine Erlösung wichtiger ist als Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Auto, Gesundheit und Familienleben. Kommt Christus nicht manchmal ganz schön zu kurz? Da sagt man sich, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat, der Keller ist voll, das Bankkonto ist voll, kümmere dich um eine sichere Wertanlage. Liebe Seele, iss, trink, habe Ruhe, schlaf dich aus am Sonntagmorgen, man muss ja nicht immer zur Kirche rennen, hab guten Mut, zerstreue dich, sieh fern, lies die neuesten Illustrierten. Die Bibel ist ja viel zu schwer zu verstehen und Hauskreise und Frauenfrühstück und was es da alle gibt und Männerkreis, da bekommt man doch nie alle zusammen. Such dir deine Gesellschaft dort, wo man fröhlich ist und Witze macht, wo man dich bewundert und beklatscht. Komm nur nicht mit Mitchristen zu nahe, wo man sich vielleicht Probleme anhören muss, wo man so unangenehm an seine Sünden erinnert wird, wo man den letzten Tagen nach Leben und Tod wo man den letzten Fragen nach Leben und Tod ausgesetzt ist. Liebe Geschwister, wenn wir nicht immer wieder gegen diesen reichen Kornbauern in uns ankämpfen, laufen wir Gefahr, arm zu werden bei Gott und einmal genauso böse überrascht zu werden wie er, der reiche Kornbauer aus unserem Gleichnis. Keiner von uns kann sich zum Beispiel davor schützen, dass eines Tages, viel zu früh, wenn es scheint, der Arzt zu dir sagt, du hast nur noch ein paar Wochen. Und dann kommt das große Erschrecken, dass man von den Dingen dieser Welt nichts mitnehmen kann und dass man sich um die Dinge der anderen Welt, die doch unvergänglich und darum erstrangig wichtig ist, viel zu wenig gekümmert hat. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Nun mögt ihr vielleicht denken, der Sigi, der sieht das alles viel zu einseitig. Immerhin ist es doch nicht egal, wie wir mit den Gütern dieser Welt umgehen. Und ganz ohne menschliches Zutun kann man nun einmal keine Früchte ernten und kein tägliches Brot haben. Und das habe ich auch nicht behauptet, dass diese Dinge unwichtig sind. Sie kommen aber erst an zweiter Stelle. Dass diese zweite Stelle aber ebenfalls ihre Bedeutung hat, ja, dass sie sich gerade auch in den irdischen Dingen zeigt, ob jemand reich ist bei Gott, das zeigt dieses zweite biblische Beispiel. Wir sprechen von Josef. Nun war Josef in seiner ägyptischen Zeit zwar kein Bauer, aber wir erinnern uns, dass der Pharao ihm die Verwaltung seiner siebenjährigen Rekordente übertragen hatte. Josef hat dann rein äußerlich dasselbe gemacht wie der reiche Kornbauer. Er hat große neue Scheunen bauen lassen, um all den Erntesegen zu speichern. Er hat bestimmt auch fleißig gerechnet, geplant, Spezialisten herangezogen, denn selbst heute noch, denke ich, ist es eine erstaunliche Leistung, solche Mengen von Getreide ohne Kühlhäuser und anderen Geräten oder moderne Konservierungsmethoden über Jahre hinweg aufzubewahren. Aber bei all diesem Tun war Josef ein frommer Mann geblieben und lebte mit Gott. Er mühte sich um die Aufbewahrung des Erntesegens nicht aus Habsucht oder um sich selbst ein paar schöne Jahre zu machen, sondern aus Fürsorge und Verantwortung für andere Menschen. Das ist der entscheidende Unterschied zum Kornbauern. Wer reich ist bei Gott, wer also aus der Fülle der Liebe Gottes lebt, der wird aus Liebe zu Gott und den Menschen auch mit der guten Ernte verantwortlich umgehen. Nicht verschwenderisch, nicht geizig, nicht faul, nicht sorgenvoll, sondern sinnvoll planend. Und er wird dabei immer auch an andere denken, seien es die nächsten Angehörigen, seien es die Menschen in der dritten Welt, seien es die Hilfswerke von Kirche und Missionen. Er wird nicht danach fragen, wer seine Liebe verdient hat, genauso wenig wie Gott das fragt oder wie Josef das fragte, der doch seine Brüder, die ihn einst umbringen wollten, darf man nicht vergessen, durch seine Vorsorge vor dem Verhungern rettete. Wir können und sollen es genauso machen. Nicht nur mit der reichen Ernte oder mit dem Geld, das wir verdienen, sondern auch mit allem anderen, was uns im übertragenen Sinne als Ernte zufällt. Unsere Zeit, unsere Arbeitskraft, unsere Liebe, unsere Talente, unser jugendlicher Schwung, unsere Lebenserfahrung oder was wir sonst von Gott empfangen haben. Danken wir ihm dafür und setzen wir es so ein, wie es ihm gefällt, dem Nächsten zu Nutz und Gott zur Ehre. Lasst uns also ein rechtes Erntedankfest feiern, nicht im Abspulen der gewohnten Erntedanktradition, sondern im Denken daran, von wem und zu welchem Zweck wir dieses Lebens Güter haben. Lasst uns Petrusse und Josefs sein und werden. Petrusse, die Nachfolge Jesus im Glauben an erste Stelle setzen, und Josefs, die den empfangenen Segen verantwortlich nutzen und ihn zum Wohl des Nächsten weitergeben. Dann haben wir noch den Wochenspruch 145,15 im Sinn. Denken wir daran, aus der guten Nachricht hört es so an. Alle blicken voll Hoffnung auf dich und jedem gibst du Nahrung zur rechten Zeit. Und dann gehe ich nochmal zum Alten Testament, denn Gott hat Noah das schon versprochen. Das ist schon ein paar Tage her. Und der Herr roch den lieblichen Geruch der Opfergaben und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Grund auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und daran hat sich unser Gott gehalten. Siehe die Gaben hier vorne. Das Versprechen wurde durch Jesus Christus, Herr und Heiland dieser Welt, bekräftigt. Nur hinzu kam sein Leben und Sterben, und der Heilige Geist. Jesus bekannte es schon zu Beginn seiner Mission. Da wurde er vom Teufel versucht und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Matthäus 4. Er, Jesus aber, antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Jesus trifft die Samariterin am Jakobsbrunnen beim Wasserschöpfen, Johannes 4. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden. Das ist das ewige Leben. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mir nicht mehr dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Lebendiges Wasser. Jesus will uns das lebendige Wasser sein. Der Heilige Geist in uns. Ja, und an anderer Stelle spricht er vom Brot des Lebens. Gott spricht im Kapitel 55 des Jesaja-Buches, wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zahlt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst für das, was dich satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, höret, so werdet ihr leben. Dann gehe ich nochmal zum Johannes 6. Da bekräftigt Jesus dieses Versprechen seines Vaters in Jesaja. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben. Da wird über das Manna diskutiert, was sie hatten. Sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Und da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird nimmermehr dürsten. Wollen wir uns an diese Worte festhalten? Denn Jesus spricht die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser. Er ist der Sieger von Golgatha. Dein persönlicher Erlöser. Amen.